Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Bisher konnten sich Berlinerinnen und Berliner ihren Impfstoff ja quasi aussuchen. Jeder und jede, der eine Einladung zum Impfen bekommen hat, kann sich nämlich für ein Impfzentrum entscheiden. Und da gibt's unterschiedliche Vakzine. Für die unter 65-Jährigen, das sind vor allem Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, gilt diese Wahlfreiheit aber nicht. Die kriegen nur den Impfstoff vom Hersteller AstraZeneca. Das hat Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Aleice jetzt klargestellt. Aus der landespolitischen Redaktion dazu Thorsten Gabriel.
Zwar können die meisten Leute wohl kaum beurteilen, wo die Unterschiede zwischen den Impfstoffen der verschiedenen Pharmaunternehmen liegen. Doch bislang konnten diejenigen, die in Berlin eine Einladung zum Impfen erhielten, zumindest indirekt entscheiden, womit sie immunisiert werden wollen. Doch der Impfstoff von AstraZeneca nimmt eine Sonderstellung ein. Die Ständige Impfkommission empfahl zunächst, den Stoff nur an 18- bis 65-Jährige zu verimpfen. Mittlerweile heißt es in der Impfverordnung des Bundes aber, dass diese Gruppe sogar vorrangig mit dem AstraZeneca-Impfstoff versorgt werden soll. Gesundheitssenatorin Dilek Aleice sagt:
Wir halten uns alle an die Impfverordnung, an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Es ist nicht so, dass, sage ich mal, unter 65-Jährige sagen, nö, ich will nicht AstraZeneca, also gehe ich zu Moderna oder zu BioNTech-Impfzentrum. Das ist nicht möglich.
Doch genau das war in den zurückliegenden Tagen noch der Fall. Und die Nachfrage nach dem AstraZeneca-Impfstoff im Impfzentrum in Tegel blieb auch noch unter den Erwartungen. Für DRK-Präsident Mario Chaya ist allerdings das noch kein Zeichen dafür, dass es in der Ärzteschaft größere Vorbehalte gegen den Impfstoff gibt. Auch beim Impfen des Personals von Pflegeheimen im Dezember habe sich gezeigt, dass Termine anfangs nicht alle vergeben werden konnten, auch weil die Menschen zeitlich nur eingeschränkt verfügbar waren, sagt er. Aber die Skepsis gegenüber dem Impfstoff kennt er auch.
Ich finde es ein bisschen verrückt, die Diskussion, dass wir vor ein paar Monaten noch eine Debatte hatten, dass kaum jemand den mRNA-Impfstoff scheinbar haben wollte und man sagte, um Gottes Willen, das ist ja möglicherweise ein Stück genetisch verändert und jetzt der Vektorimpfstoff so einen schlechten Ruf hat. Ich glaube, da muss man auch mit guten wissenschaftlichen Daten nochmal deutlich machen, dass er auch eine gute Wirkung hat.
Beim Ärzteverband Marburger Bund kennt man zumindest keine größeren ablehnenden Rückmeldungen mit Blick auf den AstraZeneca-Impfstoff. Der stellvertretende Landesvorsitzende Steffen König sagt, er empfehle den Ärztinnen und Ärzten, sich damit impfen zu lassen.
Man muss ja auch mal eins sagen, die Impfung ist die einzige Chance, die wir haben, das Virus wirklich zu besiegen. Und wenn wir dann noch differenzieren und sagen, ja, wir wollen die Impfung haben, aber diesen und jenen Impfstoff wollen wir auf keinen Fall, dann machen wir uns das Leben selber schwer. Wichtig ist es jetzt wirklich, so viel wie möglich Menschen in einer so kurz wie möglichen Zeit zu impfen. Nur dann haben wir eine Chance, irgendwann mal wieder ein normales Leben zu führen.
Auch die Kassenärztliche Vereinigung teilte mit, ihr sei nicht bekannt, dass es in der Ärzteschaft größere Zurückhaltung gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff gebe.
Impfskepsis soll also erst gar nicht aufkommen. Informationen waren das von Thorsten Gabriel. Während Berlin also schon ein paar Tage Erfahrungen mit AstraZeneca hat, fängt Brandenburg gerade erst mit dem Verimpfen an. Auch hier soll vor allem das Pflegepersonal und Personal in medizinischen Einrichtungen mit höchster Priorisierung geschützt werden. Wie der erste Tag mit dem neuen Impfstoff gelaufen ist, weiß rbb-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Wirklich zufrieden wirkt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht, als er im nahezu leeren Potsdamer Impfzentrum steht. Erst 30 Termine sind für diesen Tag bislang vergeben worden, für Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Wehry ist trotzdem optimistisch, dass es in den nächsten Tagen voller wird.
Zunächst ist es so, dass das Impfangebot an diese Pflegekräfte gerade erst in den vergangenen Tagen gemacht wurde. Sie müssen sehen, das sind Menschen, die sind alle im Job. Die brauchen die Bescheinigung ihres Arbeitgebers. Da ist also ein bisschen Bürokratie zu leisten. Eine Terminvermittlung muss sein. Und dann muss das Ganze auch noch mit den Dienstplänen bei ihren Arbeitgebern passen.
Dennoch beschäftigt die steigende Skepsis gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff die Kassenärztliche Vereinigung. Wehry fordert, dass der Bund besser aufklärt. Und das ist offenbar dringend notwendig, denn die unterschiedlichen Wirksamkeitsdaten der verschiedenen Impfstoffe besagen lediglich, wie häufig im Falle einer Covid-Infektion Symptome auftreten, sagt der Immunologe Thomas Jacobs im RBB. Und dazu zählen auch leichte Symptome wie Halsschmerzen.
Aber was wir doch eigentlich wollen, ist ein Schutz gegen schwere Verläufe und gegen eventuell sogar Versterben.
an der Infektion. Und da ist dieser Impfstoff sehr wirksam.
Aus Sicht von Jacobs spricht nichts gegen eine Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Auch die körperlichen Reaktionen seien kein Grund zur Sorge, sondern schlicht ein Zeichen dafür, dass der Körper das Immunsystem aktiviere.
Und das beinhaltet auch, dass wir Schmerz an der Einstichstelle haben können. Das ist sicherlich schwer für Leute, die schwer arbeiten müssen. Dann muss man auch die Hand zum Beispiel, den Arm zum Beispiel richtig auswählen. Aber es können sicherlich auch Abgeschlagenheit und erhöhte Temperatur sein. Aber das in der Regel geht nach 2 Tagen wieder weg. Und bisher, auch in den beschriebenen Fällen, ist das so gewesen.
In Brandenburg sind die Hoffnungen in den Impfstoff weiterhin groß. Denn perspektivisch soll er auch in den Hausarztpraxen zum Einsatz kommen, sofern der Bund die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schafft.
Denn das sieht die Impfverordnung bislang nicht vor. Informationen von rbb-Reporterin Stefanie Brockhausen waren das. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger wissen es natürlich schon längst. Die Lebensqualität im Land ist hoch. Ein großes Argument für diese These liefern jetzt Kinder- und Jugendforscher in Potsdam. Bei einer aktuellen Jugendbefragung zum schwierigen Alltag in der Pandemie haben fast alle Schülerinnen und Schüler gesagt, sie finden super, wie ihre Eltern mit der Situation umgehen. Auf sie sei Verlass. Weitere Ergebnisse dieser Studie Jugend in Brandenburg 2020 Corona stellt rbb-Reporter Nico Hecht vor.
Auskünfte von mehr als 17.000 Schülern ab der 7. Klasse liegen Professor Dietmar Sturzbecher vom Potsdamer Familienforschungsinstitut vor. So viele wie bei keiner anderen im Bundesgebiet zum Corona-Jugendalltag, sagt der Leiter der Studie. Herausragend dabei sei, auch im Vergleich zu vorhergehenden Studien, wie hoch die Jugendlichen die Unterstützung durch ihre Eltern in diesem Corona-Jahr einschätzen.
Wir haben hinsichtlich der Verlässlichkeit in der Familie 74% Jugendliche, die die Höchstnote ziehen für ihre Eltern und Familienangehörige.
Insgesamt meinten sogar mehr als 94% auf die Eltern sei Verlass, selbst bei Geldsorgen oder Arbeitslosigkeit wegen der Pandemie. Die Eltern seien bei Problemen erste Ansprechpartner, auch beim Thema Schule und Distanzlernen, noch vor den Lehrern. Das Zuhause-Lernen bewerten die Jugendlichen insgesamt überraschend unterschiedlich. 60% glauben, dass sie dabei viel Lernstoff nicht schaffen. Fast die Hälfte der Schüler ist insgesamt unzufrieden. Aber die andere Hälfte sehe auch Vorteile und habe auch viele Erfolgserlebnisse gehabt, sagt Jugendforscher Sturzbecher.
Man kann durch selbstorganisiertes Lernen mit Medien erfahren, Selbstwirksamkeitserleben, Selbstverantwortung, letztendlich Selbstständigkeit.
Interessante Erfahrungen auch für eine künftige Gestaltung des Unterrichts, kommentiert das Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Die Studie hat dazu auch 11.000 Vorschläge von Schülern gesammelt. Und es gebe sogar schon erste Termine, um die Ideen mit dem Landesschülerrat zu diskutieren, so Ernst.
In dem Gespräch, denke ich, werden wir auch erörtern, welche Formate weiterhin geeignet sind. Und wir sind auch dabei zu gucken, ob wir auch mit, sag mal, Jugendlichen, die nicht schon Funktionen haben, die normalerweise Jugendclubs besuchen, ins Gespräch gehen. Hier sind auch entsprechende Formate auf dem Weg.
Jugendforscher Sturzbecher empfiehlt, aus den Erfahrungen der Schüler zu lernen. Unterricht könnte künftig durch eine Mischung aus Präsenz und selbstständigem Lernen mit Medien besser werden.
Die Fachleute sagen Blended Learning dazu. Und dieses Blended Learning hat in Metastudien weltweit gezeigt, dass es dem reinen Präsenzlernen überlegen ist, weil die Lernzeit länger wird.
Das alleinige Distanzlernen in der Pandemie aber belastet Schüler. 41% gaben an, sie fühlten sich oft einsam. Die Studie zeige also, sagt Forscher Sturzbecher, Freunde in der Schule zu treffen, mache Jugendliche nicht nur glücklicher, sondern sei auch wichtig für ihren Lernerfolg.
Informationen von Nico Hecht. Wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus täglich registriert werden, das wissen wir recht verlässlich dank der Daten, die uns Gesundheitsämter übermitteln. Was aber nicht so klar ist, wie viele Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert, haben aber gar keine Symptome. Wie groß ist die Dunkelziffer? Mit genau diesen Fragen und noch ein paar anderen beschäftigt sich eine Studie des Robert-Koch-Instituts, die im Bezirk Mitte spielt. Jetzt wurden die vorläufigen Ergebnisse vorgestellt. Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen hat zugehört.
Die Studie des Robert-Koch-Instituts hat im damals hochbelasteten Bezirk Mitte insgesamt mehr als 2-mal so viele Infektionen nachgewiesen, wie zu dem Zeitpunkt eigentlich bekannt waren. Eine scheinbar hohe Dunkelziffer. Aber die Autoren der Studie beruhigen. Im Vergleich zu anderen Städten sei diese Untererfassung noch gering und deute auf ein gutes Meldesystem hin. Wie kommt die Studie zu dem Ergebnis? Bei mehr als 2200 Erwachsenen in Mitte wurden Ende vergangenen Jahres PCR-Tests durchgeführt, um akute Infektionen nachzuweisen. Bei 1% der Probanden schlugen sie an. Zusätzlich entnahm das RKI Blutproben, um diese auf Antikörper zu untersuchen. Demnach hatten mehr als 4% schon einmal eine Infektion durchgemacht. Interessanterweise gaben aber von denen, die in der Vergangenheit nachweislich infiziert waren, 20% an, keine typischen Krankheitssymptome erlebt zu haben. Und bei mehr als 1/3 der Teilnehmer, die bereits vor Studienbeginn schon einmal positiv auf Corona getestet wurden, waren während der Studie keine schützenden Antikörper mehr nachweisbar. Nach einer weiteren Messmethode war sogar bei etwa der Hälfte dieser Probanden kein hoher Antikörperschutz mehr messbar. Aber laut RKI heißt das nicht zwangsläufig, dass diese Menschen auch keine Immunität haben, denn es gäbe noch andere Schutzmechanismen des Körpers. Das Ergebnis spreche allerdings einmal mehr für die Impfung. Die Autoren betonten auch, das Ergebnis der Studie könne zwar nicht von Berlin-Mitte auf andere Teile Deutschlands oder gar die ganze Bundesrepublik übertragen werden, wohl aber auf den gesamten Bezirk hochgerechnet werden.
Soweit Informationen von Reporterin Franziska Hoppen. Am Berliner Landgericht hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger begonnen. Vor Gericht steht ein 30-Jähriger. Er soll letztes Jahr im Sommer mehrere Frauen in Berlin, Bernau und Potsdam angefallen haben. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling dazu.
6:10 und du darfst nach Hause gehen, soll er einer der Frauen gesagt haben. Er würgte sie und bedrohte sie mit einem Schraubenzieher laut Anklage. Sein jüngstes mutmaßliches Opfer war 14 Jahre alt. Kurz nach der 6. vollendeten Vergewaltigung war der Angeklagte mit einem Großaufgebot der Polizei in Berlin und Brandenburg und mit dem Einsatz einer Drohne und Hunden verhaftet worden. Er bereut aufrichtig, sagt sein Verteidiger. Im Raum steht neben langer Haft die Sicherungsverwahrung des einschlägig Vorbestraften.
Ulf Morling zum Prozessauftakt gegen einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger in der Region. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es wie immer auch als Podcast oder zum Nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.